Tatort-Pessimisten, Folge 11. Ich begrüße den Stefan.
Hi.
Und mit wieder von der Partie ist mal wieder der Erik. Hallo Erik.
Hallo.
Und wir besprechen heute den Tatort Verbrannt vom, was war das, der, irgendein Datum?
Der 10.11.2015.
Du meinst wohl den 11.10.?
Nein, den 10.11. Was? Ach, verdammt. Blöde Mediathek.
Also am 11. Oktober wurde dieser Tatort ausgestrahlt, aber Stefan, du kannst uns ja gleich mal von deinem Ausflugstag erzählen.
Genau, weil ich hatte den nämlich, den Tatort, glaube ich, knapp eine Woche, nicht ganz eine Woche zeitiger gesehen, da eben genau dieser Tatort in Kinos lief. Was ziemlich interessant gewesen ist, also ich habe so überlegt, gehst hin, gehst nicht hin, dann dachte ich mir eigentlich so, ja, gehst mal hin und schaust dir mal an, was für Menschen eigentlich diesen Tatort anschauen. Ich bin natürlich logischerweise mit einer gewissen Erwartungshaltung dahin gegangen, also dass das Publikum schon eigentlich älter ist und ja, okay, auf der anderen Seite, wer geht in Cinemax und guckt sich da Tatort an? Also das fand ich interessant, dachte ich, gehst so hin. Habe ich eine Arbeitskollegin von mir erzählt, hey, ja, ich muss heute Abend noch ins Kino, mich mir dat und dat angucken. Meinst du, ah ja, das klingt interessant, ich gehe mit. Sind wir dann so quasi zu zweit dahin. Und ja, ich wurde, was heißt enttäuscht, also eines Besseren belehrt, ist glaube ich der bessere Ausdruck. Ja, also das Publikum war eigentlich im Großen und Ganzen im Schnitt zu eigentlich mein Alter. Es waren ein paar Leute, die einen kleinen Zacken älter sind als ich und dann aber auch erstaunlich viele jüngere Menschen. Also jetzt gut, Regensburg halt als Universitäts- und Hochschulstadt, dann eben entsprechend ja, Studenten. Und ja, ich fand es interessant, eben mal zu schauen, was für Menschen gucken sich sowas im Kino an. Eine Woche oder zwei später habe ich dann erfahren, dass es hier so ein kleines Programmkino gibt, die das tatsächlich jeden Sonntag machen. Und ich habe gehört von anderen Leuten, die das kennen und die das Kino wohl recht gut kennen, dass diese Vorstellungen wohl immer relativ voll sein müssen.
Ja, also es ist ja mittlerweile irgendwie schon fast in jeder größeren Stadt so, dass du irgendwo ein Tatort Public Viewing in irgendwelchen Kneipen hast, aber von Kinos hatte ich tatsächlich noch nicht gehört, dass sie das anbieten.
Ja, ja, das ist so, ja, mehr oder minder so ein bisschen ein Mix aus Bar und Kino wohl irgendwie. Das nennt sich das Gabo. Und ja, die machen das wohl häufiger. Und es soll wohl auch in Regensburg eine Kneipe geben, wo es ja nicht ein Trinkspiel gibt, aber wohl, es gibt da so ein Mördertippen. Und wenn du tatsächlich am Anfang der Episode richtig rätst, kriegst du dann deine Getränke für Ome. Was irgendwie auch ganz cool ist.
Das ist cool. Ja, also es ist mit den Kinos, um mal kurz ein bisschen abzuschweifen, ist es ja so, dass sie Probleme haben, so das normale Programm irgendwie vollzukriegen, habe ich das Gefühl. Aber dafür ganz gut laufen bei so besonderen Sachen. Also die Kinos in Tübingen und ich glaube andere Kinos machen das auch, die bieten Opernvorstellungen an, dass du irgendwie live dann im Kino bist und dann irgendwie Live-Übertragungen aus London irgendwelche Opern gezeigt werden.
Okay, das habe ich jetzt hier nicht.
Ja. Was natürlich beim guten Soundsystem sich anbietet.
Das machen aber jetzt relativ viele, also auch der Sinestar in Chemnitz und in Dresden im Rundkino sieht man da immer in den Trailern jetzt Werbung für irgendwelche Ballette und Opernübertragungen und Konzerte und ja, das wird schon recht offensiv auch beworben.
Okay, war bei mir halt auch mehr oder minder bloß irgendwie ein Zufall gewesen, dass ich halt die Woche vorher so geguckt habe, ja, was ist das jetzt eigentlich für ein Tatort, der da jetzt am Wochenende läuft? Und oder der dann halt, ja, wir hatten ja noch die zwei Polizeiruffolgen, die wir in der vorhergehenden Episode da quasi abgehandelt hatten. Und ich dachte mir so, ja, guck's mal, was da jetzt eigentlich an Tatort als nächstes kommt. Guck ich so rein, so, ja, übrigens, hier ist mit Kinovorpremiere und so, läuft in 170 Kinos in Deutschland. Ich so, okay, wohnst jetzt in einer nicht ganz so kleinen Stadt, guckst mal rein, ob das vielleicht hier in einem lokalen Kino läuft. Stellte sich dann am Ende raus, ja, es ist sogar eigentlich das größte Kino, also ein Cinemax. Halt so ein Kinoplex, wie man es halt kennt. Und ja, dachte ich so, okay, gehst mal hin. Kann man sich angucken. Karte kostete 8 Euro, 8,50 Euro mit quasi Vorbestellen. Und Es gab da nur einen Punkt, den ich ein bisschen seltsam und befremdlich fand, weil nämlich dieser Tatort im Kino eine Altersfreigabe von 18 hatte. Es hat mich nie jemand nach meinem Ausweis gefragt, was gut, okay, hinsichtlich dem, dass ich jetzt, glaube ich, nicht mehr aussehe wie 18, was schade ist, aber gut, Herrgott, man kann den Zahn der Zeit nicht aufhalten. Aber ja, also das fand ich ein bisschen befremdlich, dass da wirklich eine 18er Freigabe hat oder hatte, also zumindest im Kino.
Ja, also ich glaube, dass es im Cinemax lief, liegt einfach wahrscheinlich daran, dass Cinemax mit der ARD den Deal hatte, dass sie das zeigen dürfen.
Okay.
Also dass wahrscheinlich das einfach so gelaufen ist, dass da irgendwie Til Schweiger meinte, ja, wer will den Tatort ins Kino bringen und plant ja jetzt auch so einen richtigen Tatort-Film fürs Kino dediziert und nicht nur als Vorpremiere fürs TV. Und ich nehme einfach an, dass da vielleicht Cinemax sogar auf die ARD zugegangen ist und hat, also sie machen das ja so, Cinemax macht das ja öfters. Also sie haben ja auch schon irgendwie die 8. Doctor Who Staffel, die erste Folge im Kino gezeigt. Und bei Walking Dead ist es auch regelmäßig, dass sie da die erste Folge von so einer Staffel immer im Kino zeigen.
Also ich finde, ich glaube, ich sollte mal häufiger auf deren Homepage gucken, was sie da eigentlich so in dem Kino zeigen.
Die gehen jetzt auch schon so viel Richtung Serien, was ja mein Traum ist, dass es irgendwann so Dauertickets gibt, wo du dann, sagen wir mal, 50 Euro zahlst und dann so eine komplette Staffel im Kino schauen darfst, Woche für Woche.
Ja, so eine Art Season Pass halt.
Genau.
Das finde ich auch so cool.
Wird sich auch wahrscheinlich für die Kinos lohnen.
Sicher. Das Einzige, was mir da, glaube ich, aktuell bei den Serien wirklich fehlen würde, wäre halt wirklich das Zeitsouveräne, wie es halt jetzt zum Beispiel
bei einer natürlich ist halt für Leute, die halt Fans sind. Also
Entschuldigung, ich bin Fan, aber ich habe halt nicht immer Zeit.
Das war, daran habe ich auch schon gedacht, also alle Kinobesitzer, aufgepasst, hier gibt's eine gratis Idee. Du hast einfach so eine Art Stempelkarte. Und wenn du dann mal eine Folge verpasst, dann wird das einfach nicht abgestempelt und bei der nächsten Serie oder Staffel, die du anschaust, hast du dann quasi noch einen Stempel zusätzlich.
Eine gut.
Mhm. Genau.
Für Leute, die es nicht mehr machen, weil sie merken, ja, lohnt sich halt für mich nicht gut, die werden dann sich wahrscheinlich sowieso nicht den nächsten Season Pass kaufen. Ja. Ja. Kann sein, dass das interessant ist.
Ja.
Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass uns so viele Kinochefs zuhören, vor allen Dingen von den Großen. Nicht,
reicht auch ein kleines.
Ja, stimmt. Ich kenne ein schönes hier in Regensburg.
Ja, vielleicht wird das ja mal was. Aber kommen wir zurück zum Tatort. Verbrannt. Worum ging es? Es ist der Tatort mit Wotan Wilke Möhring, der ja durchaus ein bekannterer deutscher Schauspieler ist. Und der spielt den Hauptkommissar Thorsten Falke und seine Kollegin, gespielt von Petra Schmidt-Schaller, Kommissarin Katharina Lorenz. Und die sind nicht bei der örtlichen Kriminalpolizei, wie es bei dem Großteil der Tatorte der Fall ist, sondern sie sind bei der Bundespolizei, also beim BKA. Und sind in Salzgitter, weil sie dort dunkelhäutige Ausländer, das erwähne ich jetzt hier nur, weil die Hautfarbe dann oder Rassismus nochmal eine größere Rolle spielen wird, überwachen, weil sie den Verdacht haben, dass die Pässe fälschen. Also das ist ja durchaus für Asylbewerber interessant, einen gefälschten Pass zu bekommen, um in Deutschland zu bleiben. Und die überwachen zwei Dunkelhäutige an der Bushaltestelle und versuchen die dann festzunehmen, weil sie die Übergabe sehen von diesen gefälschten Pässen und nehmen dann einen jungen Mann fest. Dabei kommt es zur Schlägerei irgendwie. Der junge Mann schlägt der Kommissarin Lorenz irgendwie ins Gesicht und dann wird in den Bauch und der Falke rastet dann völlig aus und fängt dann so ein bisschen an zu prügeln und es gibt dann ein bisschen Drama und dann bringen sie den zur Verwahrung für den nächsten Morgen in die örtliche Polizeiwache und gehen halt ins Hotel und wollen am nächsten Morgen den halt verhören. Und kommen am nächsten Morgen hin und stellen fest, der Verhaftete ist über die Nacht in seiner Zelle verbrannt. Und es ist die Frage, wie verbrennt man denn sich so in einer Zelle, wenn man vorher durchsucht wurde und an Händen und Füßen gefesselt war? Jetzt ist schon das erste Problem, dass er an Händen und Füßen gefesselt war, dass es offensichtlich nicht so, also dass es eigentlich gegen das Gesetz verstößt, wenn man Gefangene über Nacht gefesselt lässt in der Zelle. Und er wurde halt offensichtlich vorher durchsucht und es wurde kein Feuerzeug bei ihm gefunden und er hat auch nichts Brennbares außer den Inhalt der Matratze. Also die ganze Sache ist dann ein bisschen fishy. Und sie überzeugen dann ihren Chef, dass sie, obwohl sie ja BKA-Beamte sind, den Fall übernehmen, weil sie mittlerweile festgestellt haben, dass sie den Falschen verhaftet haben, dass es da zu einer Namensverwechslung kam und der eigentlich gar nicht der war, den sie verhaften wollten. Aber jetzt ist halt schon zu spät, jetzt ist er tot. Die zwei Leute, also den anderen, den sie verfolgt haben, die wohnen in einem Asylbewerberheim in Salzgitter und das durchsuchen sie und dann kommt es halt zu sozialen Spannungen. Also sie denken da auf, dass die ja, dass es halt den Asylbewerbern ganz dreckig geht und dass sie auch Probleme mit der örtlichen Polizei haben. Der Dienststellenleiter, gespielt von Werner Wölbern, der wird uns noch begleiten. Der ist auch so ein bisschen, ja, so latent rassistisch, wie man das halt so auf dem Land, beziehungsweise Salzgitter ist schon eine größere Stadt, wisst ihr das?
Keine Ahnung, ich war noch nie da.
Also der ist halt so ein bisschen latent rassistisch, wie man das halt so bei einer Polizei erwarten würde. Und, sie ermitteln halt so vor sich hin, wenn man das so nennen kann. Die, Frau Lorenz hat besonders Probleme da irgendwie mit den Asylbewerbern irgendwie auf guten Fuß zu kommen. Also es gibt dann eine Episode, wo sie im örtlichen Supermarkt in so einem Tante-Emma-Laden, könnte man das eher nennen, einkauft. Und dann ist da so eine unfreundliche Kassiererin und vor ihr ist halt eine Asylbewerberin, die halt mit so Essensgutschein bezahlt und versucht, eine Flasche Wein zu kaufen. Und die Kassiererin reagiert halt total pampig und meint, ja, dürft auf diesen Gutschein kein Alkohol kaufen. Und die Kommissarin kauft dann diese Flasche Wein und will dann der Frau das schenken. Und die sagt halt, ich brauche dein Mitleid nicht. Und das nimmt sie halt ziemlich mit. Dann tritt auch noch Serdar Somuncu als ein Asylbewerber Anwalt auf, der halt der Polizei vorwirft, dass sie im besten Fall fahrlässig gehandelt haben und im schlimmsten Fall sogar für den Tod verantwortlich waren. Zum Ende des Tatorts stellt sich dann heraus, dass der besagte Asylbewerber, der verbrannt ist, ein Kind mit dem Gerichtsmediziner der Polizei hatte und ein Kind, habe ich einen Fehler wie in der Vorbesprechung gemacht, mit der Tochter vom Gerichtsmediziner hatte. Und da gibt es halt viele Verdächtige und dann wird ein Video zugespielt von einer Party beim Dienststellenleiter und durch eine Lippenleserin, weil kein Ton dabei ist, finden sie halt heraus, dass es irgendwie so eine geheime Organisation, wie heißt der Zwerg, Alberich? Nee, Hagen, genau, Operation Hagen, und es stellt sich dann halt am Schluss heraus, dass Hagen so ein Initiationsritus für die neuen Polizeibeamten ist.
Sorry. Was? Entschuldigung, ich muss dir wieder mal reinfallen. Hagen ist im Endeffekt der Dienststellenleiter, aus dem Ring der Nibelungen, der Hagen von Tronje.
Der tötet Siegfried.
Der Siegfried im Ring der Nibelungen tötet, beziehungsweise in der Nibelungensage, nicht im Ring der Nibelungen, das war ja das Ding hier vom, ne?
Wagner.
Vom alten Wagner, genau. Und man findet eben bei dem Schauen des Videos raus, dass Hagen eben was tun soll und das denken sie halt, dass Hagen irgendwie so, ja, eben die Organisation ist. Was dann später rauskommt, ist aber, dass Hagen eben eine Person ist und das ist eben dieser Dienststellenleiter Werl. Der wohl mit Ausländern jetzt nicht so richtig gut auskommt.
Ja, und der Mörder war dann der jüngste Angestellte dieser Polizei, also der Neuling sozusagen, der dann halt als Initiationsritus so ein bisschen am Ausländer kokeln sollte, wenn man das so salopp sagen kann. Und es war dann ausgemacht, dass dann der diensthabende Polizist halt das bemerkt, in Anführungszeichen, und schnell zum Löschen kommt. Der hat das dann einfach nicht gemacht und schlussendlich hat es dann dazu geführt, dass der verbrannt ist.
Ja, schnell war der jetzt auch nicht, ne?
Also ja, aber es war halt so geplant, dass er schnell kommen sollte. Aber das hatte dann, weil er halt auch was gegen Ausländer hat und
Moment. Ich glaube nicht, dass der Diensthabende da, also der
oder wie war das?
Der männliche Polizist was gegen Ausländer hatte, weil der eben Diensthabende, eben Mehmet Mutlu, gespielt von Taner Sahintürk, ich glaube, du weißt, wo es hingeht. Der Typ ist halt selber Türke und
warum kann man da nicht sofort
zwischen? Weil es einfach darum ging, dass das eben diese geschlossene Gesellschaft in dieser Polizeiwache war und dass irgendwie jeder komisch Dreck am Stecken hatte und alle eben irgendwie dicht gehalten haben und eben dieses, ich weiß nicht, wie man das nennt, also diese Rudelbildung einfach war. so in dieser ganzen Polizeiwache. Und der Junge, der im Endeffekt dann der Täter war, der sich übrigens wieder mal umgebracht hat, ja eben der quasi so diesen Initiationsritus in diese Polizeiwache da eben machen musste oder sollte und ja.
Und ich glaube, das Ding bei der ganzen Sache war ja noch, dass er erst gedacht hat, naja, der brennt ja eh nicht lang, weil ist ja alles feuerfest und so, dann brennt halt das Öl weg und dann ist gut, aber irgendwie war da ja noch so ein Spin drin mit, dass das Bettzeug aufgeschlitzt war und dass ja, der Matte, nur deshalb so ewig lang gebrannt hat.
Ja, aber ich meine, man sollte halt in der Regel keine Menschen anzünden, das ist halt immer irgendwie ein ziemlich beschissener Move, also egal, ne? Also ja.
Okay, ich glaube, damit sind wir mit der Inhaltsangabe durch.
Ja, kann ich euch eine Frage stellen?
Nein.
Okay, machen wir weiter. Ich habe den Film, wie gesagt, eben im Kino gesehen. Im Kino hatte der eine 18er-Freigabe. Wie grafisch fandet ihr die Gewalt? Die Gewaltdarstellung, vor allem die Darstellung der verbrannten Leiche in dem Fernsehtatort. Weil ich weiß ja, der geht um 8 los. Das heißt, im Endeffekt ist es eigentlich eine Altersfreigabe von, ich glaube, 12. Und ja, ich fand das schon ziemlich heftig, was ich da im Kino gesehen habe.
Also mich hat es jetzt nicht geschockt, aber ich bin wahrscheinlich auch ziemlich abgehärtet, nachdem man irgendwie Hannibal gesehen hat und solche Sachen.
Okay, also
Also ich fand, man hat schon ziemlich was gesehen. Also wie dann die verbrannte Leiche auf dem Bett lag und so, aber ob das 18 ist mir halt auch so ein bisschen fraglich.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass die einfach für die Kinofreigabe keinen Bock auf die USK gehabt haben, hinzugehen, hey, guckt euch das mal an und schaut mal, vielleicht waren sie auch
zeitlich. Ja, aber die USK schaut die da nicht auch bei Fernsehsachen
gucken? Ja, aber da brauchst du einen gewissen Vorlauf und vielleicht hatten sie einfach die Zeit nicht und alles, was quasi keine USK-Einstufung hat, bekommt prinzipiell eine 18er-Einstufung. Mindestens.
Ja, vielleicht war es einfacher, als jetzt irgendwie da auf 16 runterzuhandeln.
Ja, keine Ahnung. Also ich... Ja, wobei, wie gesagt, 16 wäre ja dann selbst dann noch, dann dürftest es, glaube ich, ab 22 Uhr im TV zeigen. Und das ist ja eigentlich ab 20 Uhr gelaufen. Und ich fand es teilweise schon ziemlich heftig. Also gerade eben die Darstellung der verbrannten Leiche, die war schon, ja, fand ich schon sehr, sehr grafisch. Ja,
vielleicht wobei, ich meine, wir erinnern uns einfach, wenn sie es ins Kino bringen, nochmal auf Nummer sicher gehen bei einigen Szenen mit den Prügeleien und der verbrannten Leiche und was da alles gezeigt wurde, dass sie dann nicht vom Zensor quasi bepinkelt werden, sondern auch damit durchkommen.
Ich glaube, ehrlich gesagt, sie haben es gar nicht erst versucht. Und alles, was nicht versucht wird, hat prinzipiell sowieso eine 18er-Freigabe. Also, dass sie sich gar nicht groß, okay, Herr Gott, ich meine, das Zielpublikum für einen Tatort ist jetzt nicht unbedingt der 12- oder 16-jährige Jugendliche oder Heranwachsende.
Ich finde das ja sowieso scheiße. Die haben ja schon ihren ersten Snuffporn mit 5 gesehen oder so, keine Ahnung.
Okay. Ich bin vielleicht an der Stelle ein bisschen alt, ich weiß nicht, wie das bei euch. Nee.
Ja, es ist Kinder heutzutage, die haben ja schon alles gesehen, bevor sie in die Pubertät kommen.
Ja, gut, ja gut. Ich habe noch nicht mal was, ne, egal. ich will sowas nicht sehen, also.
Ja, also meine Bewertung ist, dass ich den ziemlich gut fand.
Ja.
Also überdurchschnittlich gut für einen Tatort.
Wir können vielleicht noch erwähnen, dass das ganze Ding im Großen und Ganzen von der Geschichte her dann ja doch auf einer Geschichte, ich weiß gar nicht, ob es im Vorspann erwähnt wurde, dass das teilweise auf einer wahren Begebenheit.
Nicht im Vorspann.
Nee, wurde es nicht erwähnt? Ja, es gab ja da eben die Geschichte in Dessau, wo tatsächlich ein Asylbewerber, genau. Du hattest da
schon. Das war am 7. Januar 2005 verbrannte, wie heißt der? Warte kurz. Verbrannt war, ich hab's gegoogelt, aber wieder geschlossen.
Ja, also es war halt so in Dessau, dass eben auch ein Asylbewerber festgenommen wurde, ein Schwarzer, und der dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es bis heute irgendwie geklärt ist, wie das eigentlich passieren konnte, eben in einer
Zelle. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der wurde dann irgendwie freigesprochen, der da angeklagt war.
In einer Zelle im Polizeigewahrsam genau, halt verbrannt.
Genau, der hieß Uri
Jallo.
Uri Jallo.
Steht sogar im Hintergrund auf der Seite von Das Erste zum Tatort.
Ah, okay, genau. Der ist am 7.1.2005 in der Zelle in Dessau verbrannt. Das Gericht stellte jedoch fest, dass stellte fest, der Mann aus der Regione habe im betrunkenen Zustand das Feuer in seiner Zelle selbst gelegt. Der verantwortliche Polizist wurde wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro verurteilt. Mhm. Aber halt nur wegen fahrlässiger Tötung und nicht wegen Mord.
Ja.
Oder Totschlag.
Genau. Ja, das ist der Hintergrund.
Ja.
Erik?
Ich fand den Tatort auch wirklich sehr gut. Also aus dem, was jetzt so die letzte Zeit war, ein echtes Glanzlicht an Tatort, würde ich sagen. Schön düster, vor allen Dingen schön erzählt, und da hat so ziemlich alles gestimmt, was man ja eigentlich selten beim Tatort wirklich sagen kann.
Es gab ein paar Sachen. Ich habe ja immer irgendwie meine paar Sachen. Also was halt Hintergrundstory unter anderem gewesen ist, dass eben die Kommissarin Katrin Lorenz den Mehmet Mutlu, also den Diensthabenden zu der Zeit, der dann irgendwie für, ich gehe mal kurz eine Treppe runter und guck, was da los ist, irgendwie, ich glaube, 3 Minuten oder sowas gebraucht hat. Und so sehr sich die zwei anderen Kommissare der Mühe gegeben haben, sie haben es halt nicht geschafft, 3 Minuten zu brauchen, um unten zu der Zelle zu kommen, die dann mehr oder minder fast ein bisschen entführt hat und dann durch die Gegend und dann halt so die Probleme von der Region halt aufgetan hat, und ja, und früher war das ja unsere Nachbarschaft und jetzt irgendwie so mit der Message, ja, jetzt sind auf einmal so viele Ausländer hier, das halt, ja, schon irgendwie komisch ist, und den Teil von der ganzen Geschichte fand ich halt irgendwie ein bisschen hanebüchen, ein bisschen komisch, auch das mit dem zugespielten Video, ja. Aber ansonsten im Großen und Ganzen wirklich ein sehr, sehr guter Tatort gewesen.
Ja, ich fand Serdar Somunchos Auftritt sehr interessant, weil er halt nicht, also man hat halt die ganze Zeit erwartet, dass er halt irgendwie losschreit und die Leute anbrüllt. Aber er war immer sehr gefasst und hat halt wirklich einen perfekten Anwalt abgegeben.
Ja, das ist vor allen Dingen sehr, sehr interessant, weil ich weiß nicht, wer sich vielleicht von den Hörern schon mal so ein bisschen mit Serdar Somunchu und seiner Geschichte auch ein bisschen auseinandergesetzt hat. Ich finde ihn eh toll. Serdar Somunchu ist toll. Der eben aus seiner Vergangenheit erzählt hat, ja, er hat es halt irgendwie als Schauspieler beim TV halt versucht, und es war halt immer so, dass wenn er schon mal irgendwo eingesetzt worden ist, dann eben als Quotentürke eingesetzt wurde. Obwohl er, glaube ich, noch nicht mal Türke ist. Und er hat halt gemeint, ja, er war dann halt immer der Typ, der irgendwo verdrum stand und dann halt mit dem schlechten Dialekt dann halt irgendwie da Grütze labern sollte, und was ihm halt überhaupt nicht liegt. Der Mann ist dermaßen wortgewandt, das ist der helle Wahnsinn. Ja. Und ich glaube, das konnte der in dem Fernsehauftritt, in dem TV-Auftritt auf jeden Fall massiv ausspielen. Und wie gesagt, also Serdar Somunchu ist so redegewandt, das ist wirklich Wahnsinn. Also schaut euch den Typen an, wenn ihr ihn nicht sowieso schon kennt.
Da wäre jetzt auch die Frage für mich, weil die Rolle schien auch ziemlich gut auf ihn geschrieben worden zu sein. Also die Rolle war insgesamt sehr gut geschrieben. Ob sie einfach so hingeschrieben wurde und dann gesehen wurde, ja, da passt ja doch der Somunchu ziemlich gut dazu, oder ob er da selber mit dran hat, das wäre jetzt für mich so die Frage.
Ich glaube, die Rolle wurde schon für ihn geschrieben, weil man hätte die Figur ja auch weglassen können.
Ja, also die war jetzt nicht unbedingt handlungstragend, sie war gut an der Stelle von dem, was er halt gemacht hat, hat ja teilweise auch wirklich aktiv in Handlung eingegriffen, indem sie halt bestimmte Hinweise gegeben hat, so von wegen, ja, ist ja schon öfter hier vorgekommen und so, aber es gab dann so wie so eine gefakte Nachrichtensendung so in dem ganzen Stück gewesen, und da hat er halt geredet und das halt ja, also wirklich auch so eigentlich, wie er so im Großen und Ganzen auch redet, wenn er nicht gerade Kabarett macht.
Er hat auch schön den Finger halt in die Wunde gelegt. Und zwar halt nicht so auf seine Mundschuhart, sondern eher halt immer auf die stille Art, aber trotzdem war es halt super, den Finger in die Wunde gelegt.
Du solltest dir vielleicht, wenn du mal irgendwie Zeit hast, bei YouTube ein paar Sachen raussuchen, wo Serdar Somunchu in Talkshows ist. Und
war der nicht mal bei Ken Jebsen?
Oh Gott, was? Serdar Somunchu bei Ken Jebsen? Was ein Gemetzel.
Ich glaube, es gibt ein Interview zwischen Serdar Somunchu und Ken Jebsen. Warte mal kurz. Ich fand das ziemlich cool.
Also ich habe ihn schon bevor Ken Jebsen offiziell gemacht hat, dass er abgespaced ist.
Serdar Somunchu erteilt Ken Jebsen eine Lektion. Er hat Serdar Somunchu zu KenFM eingeladen. Und ich glaube, der hat den ziemlich fertig gemacht.
Ja, also davon gehe ich aus. Ich habe den, glaube ich, in irgendwie meiner Sendung, ich glaube Riverboat oder ja, irgendwie so auf dem zweiten oder dritten Programm in mehreren ja, so Talkshows halt, die üblichen Talkshows, so wie es jetzt halt mit Jauch ist und sowas, da gesehen, und der Mann ist einfach so unglaublich intelligent und, wie gesagt, eben redegewandt, und der weiß halt wirklich sehr, sehr genau, was er sagt und wie er es sagt. Ich meine, klar, ist ja das so Mundschuh, man denkt halt erstmal aus den Programmen her, ja, das ist halt der Typ, der ständig rumschreit und so. Ist er aber nicht. Also, wie gesagt, ein sehr, sehr intelligenter Mensch, ein sehr, sehr redegewandter Mensch. Ich sehe den unglaublich gern. Und ich meine, Eier hat der Typ jetzt auf gut Deutsch auch, weil, ich meine, der ist halt durch Sachsen gezogen und hat Mein Kampf vorgelesen.
Ach stimmt, das war ja auch mal.
Und dann waren am Anfang irgendwie Leute, die, also, ja, halt, die braunen Deppen, die sich dann dahingestellt haben und das nicht so cool fanden. Und was hat er gemacht? Er ist hingegangen und hat mit den Leuten geredet und so, Alter, was willst du jetzt eigentlich? Also, was ist dein Problem?
Gewissermaßen.
Also wirklich großartiger
Mensch. Auch so ein bisschen das Problem, was bei vielen deutschen Comedians ja so ein bisschen auch so angelegt ist, dass sie immer auf die eine Rolle reduziert werden, aber er ist ja eigentlich gar nicht so, er ist ja gar nicht primär der Hassprediger, aber trotzdem wird er halt von den meisten auf die Rolle immer wieder reduziert.
Ja. Ich finde den Ansatz schon falsch, du hast den Comedian genannt, und Serdar Somuncu ist im Leben kein Comedian. Serdar Somuncu ist vielleicht Kabarettist, ja, aber Comedian ist er nicht. Also Comedian ist halt für mich wirklich so dieser komisch Mayo-Bart. Das ist
ja,
Comedy,
glaub,
das ist Comedian.
Wenn es politisch wird, ist es Kabarett.
Ja, dann ist es, also der ist wirklich Kabarettist. Der ist
gibt auch kein unpolitisches Kabarett, aber
gibt.
Also weil ja, also wenn Volker Pispers über Wurstbrot redet.
Ja, aber ich meine, Volker Pispers macht halt auch sehr, sehr.
Oder nee, das war nicht Volker Pispers, das war der andere bärtige Kabarettist.
Gibt ja nur zwei.
Mit Bart. Ja. Ja, also ich fand jetzt den sehr gut eingebaut. Wie fandet ihr denn jetzt mal den Polizeichef? Weil der ist mir am ehesten hängen geblieben von den ganzen Rollen außer den Kommissaren.
Kurze Frage, ist euch, also mir ist relativ am Anfang schon also ich hätte wahrscheinlich sogar meine Drinks umsonst bekommen.
Ja, ich wahrscheinlich
relativ
auch.
Am Anfang.
Weil ihr sofort den jungen Polizisten vermutet habt.
Nein, ich hatte wirklich den Typen im Hintergrund im Kopf.
Ja, aber da war ja nicht der Mörder.
Stimmt, dann hätte ich doch bezahlen müssen.
Ich bin wirklich bei der Szene, wo sie dann in dem Duschraum sind oder in dem Umkleideraum und dann und dann dieser Junge da, der sich schon so komisch bei den Fragen so rausgewunden hat, war schon irgendwie, der kam ja schon sehr shady vor beim ersten Auftritt irgendwie.
Okay, die Szene, die mich eigentlich drauf gebracht hat, wer da eigentlich im Hintergrund ist, war relativ am Anfang. Da gab es eine Szene zwischen Falco und eben dem Werl. Sie standen da, unterhielten sich so, und im Hintergrund, also es war halt, es war auch wirklich Absicht und Bildkomposition gewesen. Sie standen sich ja, glaube ich, im Profil mehr oder weniger gegenüber. Und in der Mitte, wo sich quasi die Blicke und das alles getroffen hat, war im Hintergrund ein Foto von der Polizeiwache, beziehungsweise von der Besatzung der Polizeiwache. Und da habe ich schon gesagt, okay, der ist es.
Ja.
Das Foto hat dann später in der Episode dann nochmal, hat man dann nochmal scharf gesehen gehabt und so. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn die das so einbauen, dann ist das ein Wink mit dem Zaunsfall, und das hat auf jeden Fall was zu tun oder zu bedeuten. Also der Typ, der hat ja am Anfang eher auf unschuldig gemacht und so, ja, klär mal alles auf und ja, das passt schon und das wird schon. Da müssen wir mal gucken, was da jetzt eigentlich gewesen ist. Aber im Endeffekt ist dann natürlich im Laufe der Episode dann eben auch aufgefallen, dass der eben aktiv die ganze Ermittlung natürlich blockiert.
Ich fand, dass die Szene, wo die Kommissarin Lorenz auf die Grillparty von dem Typen geht. Wisst ihr, welche ich meine?
Ja, aber die fand ich eher befremdlich.
Ja, aber ich fand die in ihrer Befremdlichkeit sehr gut gemacht. Also dieses typisch, ja, also dieses, man hat gemerkt, das ist eine Gruppe. Mhm. Man hat irgendwie gemerkt, dass da stimmt irgendwie was nicht. Das ist alles so irgendwie, ja, so eine Kollegialität, aber mit so einem shady Hintergrund.
Mhm. Sie hatten da ja noch die zweite Diensthabende da auf der Wache da irgendwie, was heißt, nicht im Verdacht, aber halt so als Zeugin irgendwo drin, und die wurde halt dann von allen Ecken und Enden extrem eingeschüchtert.
Ja, das auch.
Und dann eben auch auf dieser Grillparty, die dann eben der Dienststellenchef da, Dienststellenleiter da eben abgehalten hat. Und ja, das machen wir öfter und das ist halt normal so.
Was gibt's noch zu dem Tatort zu sagen?
Was mir
vielleicht eine Einschätzung, oder?
Was mir noch aufgefallen ist, ist halt die Darstellung von dem gesamten Thema mit den ja Flüchtlingen, wie man es jetzt ja Flüchtlinge trifft es wahrscheinlich am besten. Mir ist es aufgefallen, dass es sie zumindest versucht hat, da mal unklischeehaft ranzugehen. Ob es wirklich in allen Teilen sehr unklischeehaft war, kann ich jetzt nicht so beurteilen. Es kam mir auf alle Fälle sehr so rüber, als dass sie es jetzt nicht so unbedingt jedes Klischee jetzt einmal unter die Nase reiben wollten. Und das fand ich eigentlich ja gut. Dass man eher so gezeigt hat, ja, die haben ja hier Probleme im Alltag und dass sie eher mal so aus der Richtung gezeigt haben, wie sie auch Probleme mit den Deutschen haben, die dann so nicht so immer sehr freundlich mit ihnen quasi agieren.
Gerade ja, wie halt die sind in dem Supermarkt, ne?
Ja, gerade die eine Szene in dem Supermarkt. Und ja, also für die Ernährungsmarken, da gibt's aber keinen Alkohol. Sie wollen sich ja bloß hier dann zutrinken und das geht aber nicht. Und ja.
Nee, also sie war ja sehr, sehr viel weniger nett. So von wegen so, ihr wisst, ihr, TM, wisst ja, dass ihr für die Marken keinen Alkohol kriegt.
Ja.
War ja so die Ansprache von der Kassiererin in dem Supermarkt. Ne?
Ja. Also ich fand's gut, also die nach meiner Einschätzung, die Asylbewerber wurden realistisch dargestellt, also dass sie auch einfach verzweifelt sind in ihrer Situation und sich nicht anders zu behelfen wissen.
Ja, und sich dann im Gegenzug dann natürlich auch feindselig geben, ne? Also wenn dann eben ein Polizist auf einmal in dem Asylbewerberheim auftaucht und da irgendwie in Klamotten von dem Typen rumstöbert, der gerade in einer Polizeiwache verbrannt ist, dass die natürlich dann nicht sagen, hey, ist ja super, dass ihr da seid, toll, dass ihr das aufklären wollt. Natürlich reagieren die feindselig.
Aber auch die Gespräche, die dann in dem Heim gezeigt wurden, fand ich auch sehr interessant, mit denen, wo sie dann mit verschiedenen Flüchtlingen reden und die dann auch so ein bisschen ihr Leid wirklich klagen, ja, von wegen, ja, seit 2 Jahren sitze ich hier oder sowas und ich würde ja gerne arbeiten, aber ich darf nicht und ja, das ist alles beschissen.
Ja, klar. Und ich meine, das ist ja ein reelles Problem. Ja. Ich meine, wenn die Leute irgendwie 2, 3, 4, 5 Jahre da einsperrst und die im Prinzip nichts machen können, als jeden Tag da sitzen, gucken, wie sie irgendwie die Zeit rumbringen, Langeweile macht sinnlos. Es ist halt so. Und dann, ja, kommen die Leute irgendwie auf dumme Gedanken. Das ist ganz normal.
Die Diskussion bringt uns vielleicht auch so ein bisschen zum Metatatort, der mir jetzt noch ein bisschen aufgefallen ist. Es ist halt diesmal Alltagsrassismus in allen seinen Formen irgendwie gewesen für mich.
Hatten wir ja schon öfter, ne?
Also. Ja. Aber es ist natürlich auch ein wichtiges Thema in Deutschland. Also, Alltagsrassismus ist wahrscheinlich das, oder Rassismus im Allgemeinen, rechts ist natürlich das prägende Thema 2015.
Da war natürlich das Ausstrahlungsdatum noch relativ interessant gewesen. Ne? Also zumindest das im Kino, weil das lief nämlich am 1. oder 2. Oktober. Was natürlich vielleicht auch so ein Ding gewesen ist, dass eben gerade an dem Datum auch, nee Quatsch, am 31. des vorhergehenden Monats, was quasi so der erste Tag in der Serie gewesen ist. Also
ja, spielt ja aber dann
genau und halt so Tag der Deutschen Einheit und so und
was ich sehr komisch fand, dass sie es in der Serie immer Tag der Einheit genannt haben. Wer nennt denn bitte schön den Tag der Deutschen Einheit nur Tag der Einheit?
Vielleicht ist das bei denen so. Keine Ahnung.
Ich fand das sehr komisch. Das klang so ein bisschen nach Beamtendeutsch.
Ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so aufgefallen. Aber, also nee, ist mir so nicht aufgefallen. Keine Ahnung, kann sein.
Obwohl die Sprache in Tatorten ja generell nochmal ein anderes Fass ist, was man jetzt, glaube ich, nicht so aufmachen braucht, das hat Holgi in NSFW oft genug erzählt. Wenn da jede Endung wirklich bis zum Ende ausgesprochen wird, wie man einfach normal nicht redet.
Das Gestellste halt. Ja, wie fandet ihr, also ich glaube, wir haben es, glaube ich, schon durchgehört, dass wir den alle schon, also nicht gefeiert haben, aber schon ziemlich gut fanden, oder?
Ja, wie ich am Anfang gesagt habe, überdurchschnittlich gut für einen Tatort.
Mhm. Erik?
Ja, also wenn mich jemand fragen würde, hier, ja, Tatort habe ich noch nie gesehen, also kannst du mir einen guten Tatort empfehlen, würde ich dem auf alle Fälle den als erstes zeigen mit.
Das ist dann aber schon ganz schön, also da geht's ja dann hinten danach dann richtig hart runter. Ja, ich fand ihn sehr, sehr gut. Mag dran liegen auch vielleicht, dass ich im Kino gesehen habe, was ja dann sowieso prinzipiell, um sich Dinge anzuschauen, nochmal wirklich eine andere Kulisse ist. Übrigens, also wenn ihr wirklich mal die Chance habt, einen Tatort im Kino zu sehen, es lohnt sich einfach schon wegen dem Intro. Mal das mit einer richtig fetten Anlage zu hören, ist richtig geil.
Wir haben die Bilder auf dich im Kino gewirkt?
War gut, kam mir vom Filmmaterial hast du halt schon gemerkt, so ein bisschen, das ist halt jetzt nicht unbedingt auf Kino ausgelegt, also das hat so ein bisschen was wie YouTube-Videos in SD gucken, also man gewöhnt sich da relativ schnell wieder dran, aber es hatte halt so schon so ein bisschen was so von alten Analog-Kinotagen, also wo halt wirklich noch da Filmstreifen durchgelaufen sind, es war halt kein 4K oder irgend sowas. Ich meine, logisch, das gibt die ganze Produktion gar nicht her. Aber prinzipiell war eine interessante Erfahrung. Es war auch interessant, mal wirklich das Publikum zu sehen. Ich hätte mir vielleicht noch ein Tatort-Pessimisten-T-Shirt gewünscht. So von wegen, hey, da gibt's einen Podcast. Nee, habe ich überhaupt nicht gemacht. Aber ja, ich fand's gut. Es war interessant. Es war auch interessant, mich im Nachhinein dann noch mit meiner Arbeitskollegin da wirklich drüber zu unterhalten. Und also mir hat's gefallen. Ist es auf jeden Fall wert, wenn es, also ich weiß nicht, ich glaube, ein Schweiger-Tatort würde ich mir jetzt nicht unbedingt im Kino angucken, aber jetzt prinzipiell so einen anderen würde ich schon wieder machen.
Ja.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden diese Folge an dieser Stelle.
Haben wir noch Sternebewertungen oder sowas oder macht ihr das nicht mehr?
Ich glaube, gut, überdurchschnittlich gut. Hey, ich glaube, man hat im restlichen Podcast schon gemerkt, dass uns die Folge gefallen hat.
Ansonsten hätte ich dem 4 Sterne gegeben.
Ja, okay. Auf jeden Fall.
Dann beenden wir diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao.
Tschüss.
Ciao.